Die Bundesliga-Saison ist gerade erst vorbei, aber Mainz 05 war schon fleißig auf dem Transfermarkt. Ja, und wie diese beiden Jungs hier den 05ern weiterhelfen sollen und was es mit diesem Kunstwerk auf sich hat, das und mehr jetzt bei 05 Inside, der Mainz 05 Show der AZ. Herzlich willkommen. Ich sage es für unsere Podcast-Hörer auch gerne nochmal dazu. Wir haben hier ein wunderschön gemaltes Bild von den beiden Mainz 05 Neuzugängen, Erik Martel und Ransford Königsdörfer. Und ich freue mich, dass mein Kollege Henning Kunz an meiner Seite sitzt, bei dem zu Hause die beiden Mainz 05 Neuzugänge ja schon mal ganz gut angekommen zu sein scheinen.
Also eins kann ich schon mal dazu sagen, ich habe es nicht gemalt, dann wird es nicht
das so... Das würde ich dir auch nicht zutrauen,
ja, ehrlich gesagt. Ja, dann wird es nämlich nicht so aussehen, dann hätten wir hier ein paar Strichmännchen. Nee, aber als Ransford Königsdörfer verpflichtet worden ist, da hat das für große Begeisterung bei uns zu Hause gesorgt. Also meine Kinder waren wirklich so, oha, wow, weil das so der HSV-Spieler wohl ist bei den Kids, der besonders gut ankommt. Wir werden ja gleich nochmal in Ruhe über ihn sprechen können. Ja. Aber ja, die beiden Neuzugänge, die kamen bei meiner Tochter, die das Bild gemalt hat, und auch bei meinem Sohn super an. Und sind natürlich jetzt schon gespannt, was für Rückennummern die bekommen. Da wird natürlich auch schon diskutiert, könnte das ein potenzielles Trikot in der nächsten Saison sein. Wobei, ich sag dann eher mal langsam machen, ne? So ein Trikot kostet ja auch ein bisschen was heutzutage.
Ja.
Und nee, freuen sich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass sich viele Mainz 05-Fans einfach auf diese Neuzugänge freuen.
Da kommen wir gleich noch zu. Warst du denn überrascht, dass Mainz 05 so früh schon zwei Transfers tätigt?
Also sag mal, der überraschend frühe Klassenverbleib, ja, der trägt natürlich dazu bei, dass sie dann in der ersten Woche oder ja direkt nach Saisonfinale so zwei Namen raushauen, die ja bei den ablösefreien Spielern schon im Ranking sehr weit oben standen, die viele Interessenten hatten. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass das dann so funktioniert hat und dass bis, sagen wir mal, an dem Tag, wo es verkündet worden ist, auch wenig durchgesickert ist bei beiden Transfers, da muss ich sagen, sehr gute Transferarbeit von Mainz 05 und vor allen Dingen auch sehr diskrete Arbeit. Mhm. Es waren beides Transfers, die über Wochen schon vorbereitet waren, wie wir gehört haben. Ja. Also da gab es dann schon lange Gespräche und ja, überraschend, dass dann diese beiden Kandidaten aus dem Hut gezaubert worden sind. Aber ich sage, lässt sich gut an, der Transfersommer von Mainz 05.
Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie die beiden denn bei den Fans so ankommen und was unsere Community zu den beiden Neuverpflichtungen gesagt hat. Wir wollten nämlich von euch wissen, freut ihr euch über die Mainz 05-Zugänge? Und wir sehen, eine überwiegende Mehrheit sagt, ja, die beiden werden Mainz 05 auf jeden Fall weiterhelfen. Gut 90%, je nach Portal, auf dem wir euch gefragt haben. Eine ziemlich klare Antwort, Henning.
Das ist fast eine nordkoreanische Antwort. Also überwältigend, würde ich fast sagen.
Ja, aber ist doch schön, dass mit Blick auf die nächste Saison schon ein gewisser Optimismus vorhanden ist.
Ich sage immer, Vorfreude, schönste Freude.
Ja, klar.
Und das haben sie auf jeden Fall damit ausgelöst.
Ja. Jetzt will ich aber natürlich auch noch von dir wissen, was du zu den beiden sagst. Lass uns mal anfangen bei Erik Martel. Über den hast du ja vergangene Woche auch schon ein bisschen was gesagt. Jetzt ist der Deal fix. Fass gerne nochmal zusammen, was er so mitbringt für Mainz 05 und was du von dem Transfer hältst.
Ja, die Mainzer bekommen auf jeden Fall schon mal einen erfahrenen Bundesligaspieler. Das ist das Erste, den der 1. FC Köln sicher sehr ungern ziehen lassen hat. Sie hatten ja auch ein Vertragsangebot vorgelegt im Frühjahr, das er dann nicht angenommen hat. Also war dort auch Leistungsträger. Was ihm so ein bisschen vorgeworfen wird, ist, dass sein Spiel ein bisschen eindimensional ist. Und wir werden ja auch später über Kaiju sprechen. Wir bekommen hier keinen neuen Kaiju-Sano. Das hatten wir letzte Woche auch schon erwähnt. Wir bekommen hier einen Spieler, der auf Sicherheit und Stabilität bedacht ist. Das ist ein robuster Zweikämpfer, ein sehr defensiver Sechser. Ja, und der natürlich nicht diese Dynamik mitbringt, die in Kaiju Sano zum Beispiel Übergangsspiel mitbringt. Und das ist das ein bisschen, aber das kann man vielleicht auch erarbeiten. Da wird über viel oder wenig risikoreiche Pässe oft berichtet. Und da geht es hauptsächlich um Sicherheit. Und er ist jetzt auch nicht so der moderne Sechser, sondern eher so der klassische Abräumer vor der Abwehr.
passt gerade perfekt. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf unsere Zahl der Woche.
Oh.
Und da sehen wir die 306, lieber Henning. Du hast mir schon stolz erzählt, wie du vergangene Woche die Zahl zum ersten Mal in deiner Karriere erraten hast.
Ja.
Machst du den Doppelpack? Hast du eine Ahnung?
Normalerweise, wenn es hört man doch am höchsten Punkt auf. Also, den habe ich letzte Woche, ne Quatsch. Also, 306, es könnten gewonnene Zweikämpfe oder gelaufene Kilometer in der Saison sein.
Jetzt will ich, dass du dich entscheidest. Du hast die Chance auf den Doppelpack. Eins davon ist es.
Ist es davon eins? Dann würde ich sagen, es sind die 306 gewonnenen Zweikämpfe. Nein, das sind die drei. Ja, okay.
Ja, also. Und?
Zweikämpfe.
Richtig.
Ja.
Goldrichtig. Zweimal in Folge, nicht schlecht. Das gab es, glaube ich, noch nie bei den
Dann würde ich jetzt sagen, ich beende die Sendung für heute.
Besser wäre es wahrscheinlich.
Schönen Nachmittag.
Ja. Von hier an geht es nur noch bergab. Tut uns sehr leid. Nein, absolut richtig. Ja. Das sind die gewonnenen Zweikämpfe von Erik Martel in der vergangenen Bundesliga-Saison. Das Ganze in 31 Spielen. Dreimal hat er gesperrt gefehlt. Zum Vergleich, bei Kai Schusano waren es in 34 Spielen 362 gewonnene Zweikämpfe, also gar nicht so viel mehr. Was die Statistik angeht, sind sie sich also sogar ein bisschen ähnlich. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede, du hast es gerade schon angerissen, ne? Die Laufwerte unterscheiden sich, gerade die intensiven Läufe. Kai Schusano ja auch für seine tiefen Läufe und seine dynamischen Vorstöße bekannt. Dafür ist Erik Martel Kopfball stärker, muss man auch sagen.
Was auch daran liegt, dass er gefühlt drei Köpfe größer ist.
Schadet auf der
6 natürlich. Ich bin ja froh, dass Kai Schusano einer der wenigen Spieler ist, mit denen ich auf Augenhöhe mich unterhalten kann.
Dafür springt er relativ hoch.
Er springt aber hoch.
Ich glaube, in den Luftduellen.
Ja, du hast ihn gerade auch schon wieder angesprochen. Allein diese, wenn ich diese Zahl höre, 362 gewonnene Zweikämpfe bei Sano. Er ist ja der zweitbeste Zweikämpfe der Bundesliga. Ja. Die intensiven Läufe. Das ist der Duracell-Hase der Fußball-Bundesliga.
Absolut.
Ja, das ist nicht die Erwartungshaltung. Ich glaube, die 05er haben gesehen, da ist einer auf dem Markt, der ist ablösefrei, der hat echt Potenzial, der hat bei RB Leipzig einiges eine Ausbildung erfahren, war dann bei Austria Wien, war jetzt in Köln, war Stammspieler, Leistungsträger, kann auch Innenverteidiger spielen. Ja. Und die sehen schon was in ihm. Und ich glaube auch, das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, dass Urs Fischer auch eine Idee hat für diesen Spieler. Und das macht für mich die Sache am interessantesten. Die können in Köln erzählen, was sie wollen. Jetzt geht's um Mainz. Und wir haben ja auch schon das andere erlebt. Wir hatten schon viele Spieler, die hierher gekommen sind mit den größten Vorschusslorbeeren, die nicht funktioniert haben.
Klar.
Lass ihn doch einfach mal hier ankommen und dann schauen wir mal, welche Idee Urs Fischer für ihn haben wird. Weil wir wissen natürlich auch, dass in diesem WM-Sommer sich einiges tun wird, könnte.
Glaubst du denn, bei der Transfer- oder Kaderplanung haben sich die 05er gedacht, okay, so einen Spieler ablösefrei zu kriegen, ist ein No-Brainer, da schlagen wir einfach zu, isoliert betrachtet? Oder ist es vielleicht, auch wenn es ein leicht unterschiedliches Profil ist, schon so ein bisschen Vorgriff auf einen möglichen Sano-Abgang im Sommer?
Ich denke, also als Mainz 05 guckst du immer aufs Geld und guckst dann, wo sind die Möglichkeiten, jemanden zu überzeugen, hierher zu kommen. In Köln wurde er so ein bisschen belächelt, weil er ja gesagt hat, er würde gerne den nächsten Schritt machen. Und wenn du jetzt in Köln bist, wo, ja, sagen wir mal, alles ein bisschen größer, ein bisschen wuchtiger ist und natürlich auch von der Einstellung und so, von der Attitüde, siehst du Mainz eher so als kleineren Verein, schaust ein bisschen herab. Was natürlich nicht den Tatsachen entspricht, weil Mainz 05 natürlich den 1. FC Köln im Gesamten eigentlich überholt hat. Also rein sportlich meine ich, nicht im Gesamten, sondern sportlich, genau. Ja. Und deswegen wurde dieser Schritt durchaus belächelt. Ich glaube, dass die 05er gesagt haben, wenn wir den bekommen können, dann versuchen wir es. Und ich glaube nicht, dass er der 1:1 Sano-Ersatz sein wird. Mhm. Also wenn Sano gehen sollte, dann werden sich die 05er auch nochmal nach einem Spieler umschauen, der ja ungefähr dieser dynamische Übergangsspieler ist, dieser Ballantreiber wie halt ein Kai Schusano. Mhm.
Frischen Wind gibt es auch in der Offensive. Mhm. Ransford Königsdörfer kommt auch ablösefrei vom HSV für die Offensive. Welche Qualitäten bringt er mit und in welche Rolle siehst du ihn auch im Mainzer System?
Also ich finde ihn super spannend und ich glaube, dass das ein absoluter Fanliebling ist, weil er so spannend ist, weil er ein explosiver Spieler, manchmal ein bisschen wilder Spieler ist, extremes Tempo mitbringt, der wirft sich rein, der läuft gerne an, hat auch jedem, also ist ein emotionaler Kicker, der so ein bisschen unberechenbar ist. Und das macht ihn zu einem besonderen Spieler. Er wirkt immer in seinen Auftreten auch leidenschaftlich engagiert. Also das kannst du ihm nicht absprechen. Die andere Seite ist dann immer bei solchen Spielern, die Präzision geht dann manchmal ein bisschen flöten. Wo will ich hin? Thema Torabschlüsse war auch in Hamburg ein großes. Aber natürlich wird dann jetzt auch gesagt, ja, es ist kein herber Verlust in Hamburg. Aber ich glaube schon, dass das ein extremer Verlust ist. Merlin Polzin wollte ihn auf jeden Fall halten. Ja. Und ich glaube auch, selbst die Fans, die ihn dafür kritisieren, dass er in dieser Saison jetzt nicht diese Top-Tor-Quote hatte. Er hatte 5 Tore in dieser Saison. Letzte Saison, darf man bei uns vergessen, hat er mit 14 Toren zum Aufstieg beigetragen. War wirklich ein Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft, ein X-Faktor. Und das werden sie nicht vergessen. Ich glaube, dass eine Menge Potenzial in ihm steckt. Ich finde diesen Transfer, und das zeigt ja auch schon die Reaktion meiner Kinder unter anderem, das ist so ein Transfer, mit dem hast du überhaupt nicht gerechnet. Der hat so einen Wow-Effekt ausgelöst. In Hamburger Fans hat er einen Wow-Effekt ausgelöst. Was? Der geht nach Mainz. Aber ähnlich wie dieses Hamburg-Mainz und Köln-Mainz-Ding. Ja. Und bei den Mainzer Fans hat er schon ausgelöst, oh, guck mal, da kommt einer, der hat eine Menge Potenzial. Der war beim HSV einer der Spieler, die, ich meine, unter anderem im Hinspiel, hat der ein Riesenspiel gegen die 05er gemacht. Ja. Sowas bleibt ja auch natürlich in den Köpfen. Also ich glaube, das wird ein super spannendes Ding, ja, so einen Spieler zu haben, der auch noch entwicklungsfähig ist. Bin echt mächtig gespannt.
Verstehe auch total, warum du davon ausgehst, dass der ein Fanliebling wird. Ich finde, der hat eine unfassbare Power, die er einfach mitbringt in seinem Spiel. Und das ist auch sowas, was erstens einen Spielverlauf immer nochmal verändern kann und was aber natürlich auch so ein Stadion entfachen kann. Ja. Bin gespannt, ob er so den nächsten Schritt geht dahin, dass er vielleicht auch in der Entscheidungsfindung und in den Feinheiten ein bisschen konstanter wird. Mhm. Aber dann wird das schon eine spannende Nummer.
Ja, das ist ja dieses Thema Kreativität oder dieses Unberechenbare, das wir ja auch bei Nadim Amiri haben. Also du siehst, es gibt Spiele, wo du Nadim Amiri wirklich auch mal für längere Zeit nicht siehst, und dann denken die Kritiker schon auf der Tribüne, oh, ist aber heute eher ein pomadiger Auftritt. Und dann kommt aber irgendwas, und das kann Spiele entscheiden. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung, die du einen Spieler wie Ransford Königsdörfer, ja, mit dem Namen werden wir noch ein bisschen zu kämpfen haben, aber ihr wisst, was ich meine. Also wir können davon ausgehen, dass das schon ein Spieler sein wird, der für überraschende Elemente im Angriff sorgt. Und solche Spieler, die sind begehrt und die können dich echt weiterbringen. Da gerade in dem Segment haben die 05er jetzt natürlich auch mit Geraldo Becker, Silas ordentlich nachgelegt.
Ja, wir halten auf jeden Fall fest, zu dem Zeitpunkt im Transferfenster sind das schon mal zwei vielversprechende Namen. Natürlich kann es sehr gut sein, dass sich am Mainzer Kader im Laufe dieses Transfersommers noch so einiges ändern wird. Deswegen haben wir gesagt, schauen wir jetzt einfach mal so ein bisschen auf die einzelnen Positionen und überlegen uns, wo vielleicht noch Verstärkung gebraucht werden und wo vielleicht sogar ein Überangebot da ist. Da wir gerade bei Königsdörfer waren, beginnen wir einfach mal im Sturm, wo Stand jetzt Urs Fischer ja einige Möglichkeiten hat für seine Doppelspitze. Lass uns mal durchgehen, wer denn Stand jetzt überhaupt so in Frage käme für diese beiden Positionen da vorne. Königsdörfer hatten wir gerade.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ja gut, wir haben natürlich Geraldo Becker.
Ja.
Also ich würde es mal ein bisschen aufteilen. Also wir haben Philipp Tietz als der Mittelstürmer, der Moment, um den alles so ein bisschen rotiert. Und das sind ja diese ganzen Jungs wie Geraldo Becker, die mit Tempo kommen, die auf die Seite ausweichen, die dann um ihn so ein bisschen rumwirbeln werden. Wir haben Königsdörfer. Dazu muss man sagen, wir wissen Stand heute noch nicht, ob er mit zur WM fährt. Es kann durchaus sein, dass er noch nominiert. Also er war zuletzt im Kader der ghanaischen Nationalmannschaft. Dazu muss man sagen, der Papa ist Ghanaer, die Mama ist Deutsche. Und Ghanas Nationaltrainer Carlos Queiroz, Portugiese, der wird erst am 1. Juni, das ist der letzte Tag, wo du den Kader bekannt geben darfst, wird er bekannt geben, wer für Ghana zur WM fährt. Und dann könnte oder dürfte er dabei sein. Er hofft jedenfalls drauf. Und das beeinflusst natürlich auch die Saisonvorbereitung von ihm. Das wissen wir jetzt heute noch nicht. Auf jeden Fall sehe ich Königsdörfer und Geraldo Becker als Konkurrenten, so ein bisschen als die um Tietz rumwirbeln. Es ist wichtig, dass Königsdörfer da ist, weil Silas und Benedikt Hollerbach, da wissen wir noch nicht, wann sie zurückkehren nach den schweren Verletzungen. Wir wissen, Stand heute haben sich mittlerweile der Krücken entledigt und können normal gehen. Aber wann sie einsteigen, wann sie dann auf dem Trainingsplatz mit der Mannschaft sind, ob sie im September, im Oktober, im November zurückkehren und wieder Fußball spielen können, dafür haben jetzt die 05er natürlich vorgesorgt.
Ja, wären aber trotzdem beides ja auch Spieler für diese Rolle um Philipp Tietz herum. Ne? Wird dann natürlich spannend, wenn die irgendwann wieder da sind, wie es dann weitergeht, wenn du, ich glaube, wir hatten jetzt 4 Spieler genannt, für diese Rolle hast.
Du hast natürlich dann die Wucht mit Becker, Königsdörfer und Silas. Benedikt Hollerbach ist dann eher so der flinke Konterspieler. Ich bin auch wirklich bei Hollerbach, wir haben ihn so oft kritisiert, bin ich echt gespannt, weil ich schon den Eindruck hatte, dass er gerade in diesen 1-2 Spielen unter Urs Fischer so ein bisschen so ein, ja, einen kleinen Durchbruch zumindest hatte. Das Spiel gegen Union Berlin war ziemlich gut und dann natürlich tragisch, dass er sich in Leipzig die Achillessehne gerissen hat.
Ja, ein furchtbarer Zeitpunkt. Also gibt keinen guten Zeitpunkt für sowas, aber natürlich. Er kam gerade ansatzweise in Form.
Ja. Und deswegen, jetzt haben wir über die 5 Kollegen gesprochen und dann haben wir natürlich noch ein paar andere Kandidaten im Sturm, unter anderem Nelson Weiper.
Ja.
Da bin ich auch persönlich mal gespannt, wie die Geschichte bei ihm weitergeht. Ja, nach der Saison, die ja so ein bisschen geprägt war von dieser ganzen Vertragsposse, muss man fast sagen.
Ja.
Ich meine, wir können nicht in den Kopf von dem Jungen reingucken und was das bei ihm ausgelöst hat. Aber ich meine, wir sind alle Menschen und man kann sich vorstellen, dass es irgendwas ausgelöst hat. Wir wissen nicht, wie er im Training performt. Also dafür sehen wir zu wenige öffentliche Trainingseinheiten.
Das stimmt.
Und gerade bei diesen Einheiten wird wenig gezeigt. Was wir wissen, ist das, was er auf den Platz gebracht hat. Und das war halt weit davon entfernt, was sich auch die Verantwortlichen von ihm erhofft haben.
Ja.
Dass die Fußstapfen von Johnny Burkhardt, er hat diese riesigen Fußstapfen, dass er sich da drin verläuft, das war irgendwie, ja, ich will nicht sagen klar, aber das hätte man vermuten können. Ja, aber du hast die Saison gesehen.
Ja klar, also was er gezeigt hat, entsprach nicht den Anforderungen der Verantwortlichen. Aus seiner Warte muss man natürlich auch sagen, die Einsatzzeiten entsprachen nicht seinen Anforderungen oder zumindest nicht seinen Vorstellungen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, das eine bedingt halt auch das andere.
Na klar.
Ja. Ja. Wir wissen nicht, was am Trainingsplatz los ist. Wir wissen nur, was dann passiert ist. 0 Tore in 24 Spielen, 1 Tor gegen Trondheim, 1 gegen Mostar.
Ja.
Und am Ende muss ich schon sagen, mir hat er so ein bisschen leid getan, weil ich habe den Nelly auch schon in der A-Jugend verfolgt. Mhm. Wir hatten ihn dann so in seinem Durchbruchjahr, also ich nenne es einfach mal so, wo er dann sein erstes Bundesliga-Tor gegen Mönchengladbach geschossen hat, geköpft hat. Und dieses Selbstbewusstsein, das ist überhaupt nicht mehr da, diese Überzeugung und geradeaus aufs Tor. Ich meine, du bist ein Stürmer, du willst ein Tor. Und ich hatte irgendwie das Gefühl in den letzten Wochen bei ihm, der ist irgendwie auf der Flucht. Da fehlt so dieses Durchsetzungsvermögen. Und auch wenn dein Stift jetzt gerade gefallen ist, bin ich wirklich...
Hoffentlich kein schlechtes Omen für Nelson.
Nein, also die 05er werden ihn auf keinen Fall fallen lassen. Das nicht. Aber das Thema Luftveränderung war gerade in den letzten Tagen eines. Und es könnte durchaus denkbar sein, dass eine Laie in Frage kommt. Und da gab es dann auch gleich vom Verein so ein bisschen, wenn, dann aber nicht in die zweite Liga.
Okay.
Dann habe ich dann gesagt, wenn ich die zweite Liga, die ja wirklich für so einen Spieler eigentlich prädestiniert wäre, was ist es dann? Da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Da bleibt, ja, wenn dann eine kleine Liga im Ausland.
Ja, also innerhalb der Bundesliga wird es wahrscheinlich schwer.
Gibst du ihn nach Paderborn oder... Ja.
Ein Top-Club wird ihm nicht mehr Einsatzzeit geben können und das andere, die Alternative wäre ein vermeintlicher Konkurrent
im Abstiegskampf. Paderborn, ja, keine Ahnung.
Wäre eigentlich untypisch für Mainz 05 das zu machen, ne? Haben sie in den vergangenen Jahren so nie gemacht.
Irgendeine Idee hätten sie, aber Nelly Weiper ist in der Verfassung halt auch nicht die B-Lösung, wenn Tietz ausfällt.
Nee, das haben wir jetzt in der vergangenen Saison gesehen, dafür waren die Impulse, die er dann von der Bank gegeben hat, eben zu gering.
Ja.
Schreit eigentlich nach einer Leihe ins Ausland, oder?
Ja, wobei ich dann auch denke, was ist dann Österreich, Schweiz, Niederlande, das ist jetzt so ein bisschen irgendeine kleine Liga. Ich meine, bei Ben Bobstien hat es gut funktioniert, muss man sagen.
In der zweiten Liga, die es ja nicht werden soll.
Ja, zweite Liga jetzt in Deutschland, aber vorher natürlich auch in Klagenfurt in der österreichischen Liga.
Ja, schön.
Also das wäre eine Option.
Ja.
Aber da werden natürlich auch die Vereinsverantwortlichen und natürlich auch Nelly Weiper sich Gedanken machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der jetzt erstmal im Sommer dann ganz normal in die Vorbereitung einsteigt. Mhm. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, im Abstiegskampf, blieb jetzt vielleicht nicht die Zeit, sich für auf so einen 20-Jährigen zu fokussieren von den Trainern. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass das ein interessantes Projekt für Urs Fischer ist und für Markus Hoffmann, dass die jetzt sagen, ey, im Kampf um den Klassenverbleib hatten wir jetzt nicht die Zeit, uns so intensiv mit einem 20-jährigen Ergänzungsspieler zu beschäftigen. Aber jetzt gehen wir das an und bringen ihn dahin, dass er wieder da an die Schwelle kommt, wo er war ja kurz vor dem Durchbruch. Ja. Das wäre schon, glaube ich, ein cooles Projekt für Urs Fischer.
Ja. Und er ist ja auch immer noch ein sehr junger Kerl. Also die Entwicklung ist ihm ja nach wie vor zuzutrauen. Ich glaube, das Potenzial ist noch immer unbestritten. Dafür hat er in der Vergangenheit, gerade auch in der U19 natürlich, einfach schon zu viel gezeigt.
Ja, U21-Europameisterschaft hat ja jeder gesagt, das ist jetzt das große Ding. Aber man darf auch da nicht vergessen, wir reden da vom Nachwuchsfußball.
Das stimmt natürlich, ja. Nicht über Nachwuchsfußball sprechen wir bei Fabio Moreno-Fell. Mhm. Ja, wie geht's da weiter, Henning? Hast du eine Tendenz? Das war ja das Fußballmärchen der vergangenen Bundesliga-Saison, wenn du so willst.
Absolut.
Jetzt in der jüngeren Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, ist es ein bisschen ruhiger geworden. Er hat dann wieder regelmäßig in der U23 gespielt nach diesen Wintertransfers. Gibt es da eine Tendenz, wie es für den Jungen weitergeht?
Also so viel kann ich verraten. Zurück zum TSV Gau-Odernheim wird er nicht wechseln?
Nein, unwahrscheinlich, also, ja.
Ich finde auch, also es bleibt ein Märchen, es bleibt das größte Märchen der vergangenen Saison neben der Geschichte von Daniel Batz, dass er jetzt in der Regionalliga gespielt hat. Das heißt nur Regionalliga, nein, das ist nicht nur Regionalliga. Er hat in jedem zweiten Regionalligaspiel getroffen.
Ja.
Das ist also das, was ihn auszeichnet. Er hat zweimal Bundesliga gespielt und zweimal der Conference League. Da ging für ihn ein Traum in Erfüllung. Und dieser Traum, der kann jetzt durchaus weitergehen. Also man hört so, dass es wohl lose Interessensbekundungen aus der zweiten und dritten Liga gibt. Mhm. Und dass die 05er ja als Entwicklungsverein auch bekannt sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dann auch sagen bei ihm, ey, ihm wollen wir keine Steine in den Weg legen.
Ja.
Auch wenn sie natürlich wissen, dass er für die U23 schon das eine oder andere oder noch das ein oder andere Tor knipsen wird.
Ja. Aber auf jeden Fall spricht es ja schon mal für den Jungen, wenn es da wirklich Interesse aus der dritten, vielleicht sogar zweiten Liga gibt, ja, dass dieser Weg weitergehen kann im Profifußball.
Er hat halt auch körperlich. Müssen wir mal
sagen, er kam aus der Verbandsliga.
Ja,
also
genau.
Das ist ja, ja unfassbar nach wie vor.
Ja, und er hat halt körperlich total draufgelegt. Ja. Also den hast du, selbst an freien Tagen war der auf dem Trainingsplatz und er hat versucht halt diesen doch großen Abstand zum Profifußball so zu reduzieren und zusammenzupressen. Und ich meine, er hat es in den Kader und in den Trainingskader von Mainz 05 und eine Bundesligamannschaft geschafft.
Conference League, ja.
Also besser kann sowas nicht laufen und es ist ja schade, dass es solche Geschichten einfach viel zu selten gibt. Mhm. Ich sage aber auch, ey, wenn du jetzt ein Angebot von einem Zweitligisten bekommst oder von einem Drittligisten, ich meine, da gibt es auch so viele Traditionsvereine, wo du vor 10, 15, 20.000 Zuschauern spielst, das kann auch richtig geil sein. Ja.
Schon reizvoll.
Und da Stammspieler zu sein, das hätte er sich vielleicht auch nicht erhofft.
Ja. Bevor wir den Sturm abhaken, vielleicht noch ein Gerücht, was du mal einordnen kannst. Das war jetzt die vergangenen Wochen häufiger mal zu lesen. Ja, angeblich sollen die 05er ein Auge auf Shunsuke oder Shunsuke Mito von Sparta Rotterdam geworfen haben. Wie schätzt du die Nummer ein?
Ja, der erste Impuls ist ja, wenn ein junger, talentierter Japaner mit Mainz 05 in Verbindung gebracht wird, da denkt jeder, oh, da könnte was dran sein. Wir haben uns mal umgehört, haben auch mal geguckt, so ein bisschen auf das Profil des Spielers. Mhm. Und da merkt man dann sofort, dieser Spieler ist ja ein klassischer linker Flügelflitzer und diese Position gibt es im aktuellen Spielsystem von Mainz 05 eigentlich gar nicht.
Ja.
Das wäre das erste Ausschlusskriterium. Die Quote von ihm, die ist richtig gut. Der hat 25 Spiele für Sparta Rotterdam gemacht. Das ist so ein mittelmäßiger Verein in der niederländischen Liga. Mhm. 25 Spiele, 7 Tore und 8 Assists, das ist schon eine ganz gute Quote.
Das ist ordentlich, ja.
Ja, klein, dynamisch, schnell, stark im 1 gegen 1. Aber wir haben uns auch umgehört und die 05er hatten ihn nie auf dem Zettel gehabt. Sind eigentlich erst durch dieses Gerücht so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden, ja. Und haben gesagt, oh, der ist ja gar nicht schlecht. Was das jetzt wiederum zu bedeuten hat, dass da will ich nichts draus interpretieren, aber der war kein Thema bei Mainz 05, weil es halt auch diese Position in dem Sinne nicht gibt.
Ja, wäre wenn dann wahrscheinlich noch so einer für diese Doppelspitze neben Philipp Tietz, wo wir gerade schon festgehalten haben, dass wenn die Verletzten zurückkommen, wir da vier Optionen haben.
Ja gut, wenn du mit drei vorne spielen würdest, dann wäre das vielleicht eher so der klassische Flügel.
Ja,
das wäre eine Option. Aber
ich würde bei Urs Fischer jetzt eher nicht von einer Systemumstellung ausgehen. Das käme dann doch sehr überraschend, finde ich.
Nee, never change a running system. Ja. Und das wird er auch beibehalten. Sie werden es einfach versuchen, weiter zu perfektionieren.
Ja.
Deswegen ist auch die Personale Ben Bobtien in dem Zusammenhang auch interessant, der ja wirklich eine starke Rückrunde bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga gespielt hat. Und aus Dresden hört man, die würden ihn ja gerne noch ein Weilchen an der Elbe behalten, aber er wird erst mal im Sommer zurückkommen und dann werden die 05er auch überlegen, haben wir irgendwo ein Plätzchen für ihn oder nicht. Ja. Die haben natürlich die Entwicklung von ihm auch genau beobachtet. Und das ist ja auch das, was sie wollten. Sie wollten, dass der Junge Spielzeit bekommt, dass er sich in einer robusten Liga durchsetzt. Das hat er in Dresden gemacht, hat entscheidend zum Klassenverbleib beigetragen und wird jetzt erstmal dann am 1. Juli auf dem Trainingsplatz stehen, wenn Mainz 05 loslegt.
Ja. Schauen wir aufs Mittelfeld. Die Nummer 6 können wir eigentlich kurz abhaken, glaube ich, weil wir es eben schon angerissen hatten. Ne? Martel kommt, stand jetzt dann Konkurrent von Kai Schusano und Leonard Maloney. Mhm. Du hast aber schon gesagt, ne, wenn Sano geht, muss da trotzdem mal was passieren.
Auf jeden Fall. Ja. Also Leonard Maloney wird auch spannend sein, ob es da vielleicht die ein oder andere Anfrage gibt, weil er hat sich ja doch nicht so... Nee, er hat sich nicht durchsetzen können. Ja. Ist ein klassischer Ergänzungsspieler. Wenn jemand eingewechselt wurde, dann war es Leonard Maloney. Das Münchenspiel mal ausgeklammert.
Und vergessen seinen Laufrekord.
14,7 Kilometer.
Ja.
Das wird auf jeden Fall ein historischer Wert erstmal bleiben. Aber ja, Martel ist eigentlich, wenn wir von dem defensiven Sechsern jetzt sprechen, Martel versus Maloney, ist Martel vorne dran, weil er dann doch noch ein bisschen mehr mitbringt. Wir hatten noch die Tage über Enzo Leopold gesprochen von Hannover 96. Da wissen wir auch, dass die 05er nie dran waren. Mhm. Und wir haben jetzt auch gerade auf dem Weg hier runter ins Studio gesehen, dass Borussia Mönchengladbach im Grunde auch da alles wasserdicht gemacht hat. Er wird also nach Mönchengladbach wohl gehen, heißt es. Genau, also können wir auch einen Haken dran machen, müssen uns gar nicht länger mit dem beschäftigen. Wir kriegen einen spannenden Spieler aus Finnland dazu.
Genau, da also kommen wir dann für die 05er. Kommen wir auf die Doppel-8, wo es ein bisschen interessanter wird. Otto Roppi, 20 Jahre, den Mainz, den haben sie im Winter schon verpflichtet, jetzt für den Sommer.
Ja.
Bevor wir auf ihn eingehen, gerade noch, um es komplett zu machen, du hast für diese Doppel-8 natürlich, klar, Nadim Amiri, dem wir an der Stelle nochmal ganz herzlich zur WM-Nominierung gratulieren. Paul Nebel, Jason Lee, Sota Kawasaki, ja, und vielleicht noch William Böwing, der natürlich auch schon im Sturm gespielt hat. Sind also auf jeden Fall ein paar Optionen. Ja, plus dann eben die finnische Wundertüte, Otto Ruoppi. Wie schätzt du den Konkurrenzkampf da ein?
Ja, also wenn wir davon ausgehen, jetzt Stand heute, Nadim und Paul Nebel sind noch da, dann sind die beiden natürlich gesetzt.
Ja.
Bei Paul Nebel ist es ja so, da hat sich im Verlauf der Saison auch einiges entwickelt. Erst war natürlich die große Unzufriedenheit mit der Saison auf beiden Seiten.
Ja.
Aber dann hat sich das irgendwie mit einer Amiri-Verletzung so ein bisschen gedreht. Dann ist Paul Nebel in Amiris Abwesenheit so ein bisschen in die Bresche gesprungen, hat dann auch endlich die Kurve bekommen. Wir hatten es ja neulich im Saisonzeugnis als die krasseste Achterbahnfahrt dieser Saison beschrieben. Damit hätte er selbst nicht gerechnet. Und jetzt gibt es Gespräche zwischen den 05ern und Paul Nebel. Er geht ja auch in sein letztes Vertragsjahr. Da muss man natürlich auch gucken, was will der Spieler, was will der Verein. Wir wissen, dass die 05er gerne mit Paul Nebel verlängern würden. Das muss jetzt aber auch Paul Nebel wollen. Und das wird auf jeden Fall eine der spannenden Fragen in den nächsten Wochen. Ja, Nadim Amiri, da wird es wirklich spannend zu sehen, was passiert da rund um die WM.
Ja.
Julian Nagelsmann hat ja wirklich auch eine Ode auf ihn gesungen bei der Pressekonferenz letzte Woche.
Ja.
Also muss man schon sagen, das hat sich, auch wenn er gesagt hat, Nadim beginnt erstmal als Backup, gab es aber trotzdem auch sowas wie eine Einsatzgarantie, weil er gesagt hat, ey, der zündet wie so ein Elektromotor, ist puff, sofort da. Und ist gerade in der Endphase ein Spieler, der der halt wirklich auch nochmal besondere Dinge, also gerade wenn so alle am Eindämmern sind, kann er nochmal für Bewegung sorgen.
Ja, also und kein Backup, den du nur im Notfall bringst, sondern einer, für den du wirklich eine Rolle vorgesehen hast, den du auch mal bringen willst. Ja.
Den willst du bringen, er wird seine Einsatzzeit bekommen und dann wird es interessant, wenn er dann nochmal auf sich aufmerksam macht. Aber Stand heute ist es auch so, weil natürlich auch viel gesprochen und viele Gerüchte kursieren, Galatasaray oder vielleicht auch mal ein Wechsel zu einem anderen Top-Club.
Ja.
Es gibt noch gar keine Anfrage.
Ja.
Aber Nadine Amayeri, das stellt sich natürlich auch nicht vor die Kamera und sagt jetzt...
ihr braucht euch gar nicht zu melden.
Ja, so ist es. Und er wird seinen letzten großen Vertrag dann unterschreiben. Oder wird in Mainz bleiben. Und eins kann ich ja sagen, schlecht verdient er in Mainz auch nicht. Also eine warme Mahlzeit kann er sich hier leisten.
Gerade so, ja. Unterm Strich, solange niemand geht, aber auch kein Bedarf an Neuzugängen, oder?
Wenn niemand geht, also da müssen wir wirklich im Konjunktiv bleiben. Wir wissen es nicht. Stand heute, ja. Aber es gibt eine Schattenmannschaft, die hängt im... stillen Zimmerlein von Christian Heidel und Nico Bungert und die werden schon den einen oder anderen Kollegen im Auge behalten. Du hattest Sota schon erwähnt, gute Ansätze. Ich bin echt gespannt, ob er jetzt nach dieser Eingewöhnungsphase, nach dem Eingewöhnungsjahr, ob der noch ein bisschen zulegen wird und kann. Also es ist ja wirklich auch ein sehr freundlicher und offener Mensch. Also der ist, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch mehr geht. Ich bin auf Ropi, bin ich,
Ropi, ich
gut, ne?
Ja, das ist stark,
wir haben finde ich für Anfänger gelernt. Ja. Der steht momentan halt voll im Saft. Der hat keine Minute verpasst bei Kuopio und 10 Ligaspiele durchgespielt, hat 8 Conference League Spiele durchgespielt, unter anderem gegen Lech Posen, auch ein Gegner von Mainz 05. Gilt als großes Versprechen des finnischen Fußballs, spannendstes Talent. Aber es ist ein Talent, ein Entwicklungsspieler. Also da können wir auch jetzt nicht die Riesensprünge erwarten. Ja. Ich sage spannend und trotzdem kann man nicht erwarten, so, der ist es jetzt. Ne?
Ja, der kommt mit 20 Jahren aus Finnland in die Bundesliga. Also das ist schon ein ordentlicher Sprung.
Ja.
Aber ich glaube, das ist ein richtig guter Kicker. Also wenn der sich an die Physis gewöhnen kann, wird das schon ganz cool in Mainz. Siehst du denn auf den Außenbahnen noch Bedarf? Stand jetzt ist ja alles so wie vergangene Saison. Ja. Silvan Widmer, der Kapitän, hat verlängert. Duelliert sich auf der rechten Schiene mit Anthony Cassie und auf links ist Philipp Wehne gesetzt. Dann hast du noch einen Niki Veracznik als Backup. Passt soweit oder willst du dir da vielleicht noch was wünschen?
Ja, ich würde mir noch ein bisschen mehr Tempo wünschen. Mhm. Ich finde, sie sind gut aufgestellt auf den Außenbahnen. Hätte mir auch wirklich von Nicolas Veracznik ein bisschen mehr erhofft in dieser Saison.
Yeah.
Ja. Kam dann nicht. Ich weiß, du bist ein größerer Fan von ihm, aber ich hatte so ein bisschen eigentlich schon die Hoffnung, dass er jetzt dieses Jahr den Durchbruch hinkriegt. Zumal Philipp Mwene in der Hinrunde ja schon so ein paar Spiele hatte, wo er etwas ermattet wirkte, überspielt und da gelang es Veracznik halt auch nicht, der allerdings auch ein paar kleinere Verletzungen hatte, nicht rein zu krätschen. Auf der anderen Seite, Silvan Widmer hat von Anthony Cassis Ausfall profitiert, jetzt ist Cassis dann wieder da, den sehe ich dann auch da gesetzt, weil der gehört für mich dann zu einem der besseren Schienenspieler in der Bundesliga, auch wenn er nicht der schnellste ist, er ist halt technisch sehr stark, Spielverständnis überragend.
Ja.
Also da bringt schon nochmal ein anderes Gesamtpaket mit.
Ja, also bei dem Punkt mit dem Tempo bin ich total bei dir. Ich hätte mir ehrlich gesagt eigentlich was anderes gewünscht. Gar nicht im Hinblick jetzt auf die Person und das ist auch gar nichts gegen Silvan Widmer, den ich sehr schätze. Ich denke jetzt einfach nur an die Altersstruktur und an die Spielerprofile. Mhm. Und da hatte ich im Kopf, okay, du hast einen Anthony Cassie auf der rechten Seite. Eigentlich wäre auf rechts für mich ein Nicolas Veracznik der perfekte Backup als Rechtsfuß, der mit Tempo die Linie runtergehen kann und flanken kann. Ja, ich sehe nach wie vor Potenzial in ihm. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass er so oft auf der linken Schiene eben ran musste als Rechtsfuß. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher, wenn man sowieso keine Spielpraxis hat, dann noch auf der anderen Seite ran zu müssen. Also ich hätte mir dieses Paar eigentlich für die rechte Seite gewünscht, der erfahrene Cassie, der junge Veracznik mit viel Tempo. Und auf der linken Seite hätte ich mir dann eben hinterm Wehne einen jüngeren, schnellen Linksfuß gewünscht. Das wäre so mit Blick auf die Rollen und Profile eigentlich mein Traumszenario. Wie gesagt, geht gar nicht gegen Simmer Wittmer, den ich sehr schätze und der natürlich auch als Kapitän in der Kabine eine große Bedeutung hat. Aber ja, du hast nach wie vor keinen einzigen Linksfuß dafür die linke Außenbahn. Und das macht es dann manchmal schon ein bisschen eindimensional, finde ich.
Aber ist es nicht so, dass alle nach Linksfüßen und nach Torjägern suchen?
Natürlich ist das schwierig, aber wir reden ja darüber, was wir uns wünschen. Ja, Wünsche darf man ja noch äußern. Ja. Du hast gerade schon ein Argument dagegen genannt. Musst du erstmal so einen finden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Verantwortlichen vielleicht ja nicht zu viel in diesem einen Sommer jetzt umbrechen wollen, wenn man vielleicht schon daran denkt, dass im Mittelfeldzentrum mit Kai Schusano möglicherweise ein größerer Umbruch bevorsteht, dann denkst du vielleicht auf der Schiene, ja, so ein Routinier, Kapitän, Simmer Wittmer, noch zu halten, anstatt da einen jungen Willen reinzuwerfen.
Ja, du willst doch auf jeden Fall Konstanten im Spiel haben.
Ja.
Und das Thema Sano, das wird uns echt noch verfolgen. Und ich hatte jetzt neulich mit einem 05-Fan gesprochen, der hat gesagt, oh, solange der Kaisho auf dem Platz ist, ist immer alles gut. Weil du hast immer das Gefühl, er kann irgendwie alles noch klären und retten und so. Und da geht schon so ein bisschen die Angst rum, weil die natürlich auch sich sicher sind, dass du so einen Ersatz für ihn nicht finden wirst.
Ja, also das ist im Gesamtpaket vielleicht der beste Mainz 05-Spieler, den wir je hatten. Also auf jeden Fall ganz vorne dabei.
Ja. Ja. Aber kein Schienenspieler.
Nee.
Ja, bin bei
dir. Könnte er wahrscheinlich auch ganz gut, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, ja.
Aber ja.
Also ich denke trotzdem, dass sie mit den vier Spielern, also zumindest nominell gut aufgestellt sind. Ja. Auch da darf man nicht vergessen, Philipp Mwene, Silvan Wittmer, die sind jetzt erstmal weg. Ja, also Kasi wird im Sommer so richtig einsteigen ins Training, beziehungsweise will durchstarten.
Ja.
Und Ferratschnik will, glaube ich, auch nochmal zeigen, dass da mehr geht.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann es mir gut vorstellen, dass der nochmal eine größere Rolle hier im Profik spielen wird. Wir blicken noch auf die Innenverteidigung, wo Erik Martel auch spielen kann. Da ist die große Frage aber natürlich, ja, wie geht's mit Stefan Posch weiter? Kann Mainz 05 da eine Einigung mit ihm und vor allem auch mit Como erzielen? Daran hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen die weitere Planung für die Innenverteidigung, oder?
Ja, wir wissen, dass die 05er Posch auf jeden Fall halten wollen. Wir wissen auch, dass Stefan Posch ein großes Interesse hat, hier in Mainz zu bleiben. Wir wissen aber nicht, was Como vorhat. Sind jetzt am Wochenende in die Champions League eingezogen. Ja, Riesenprojekt. Ne? Haben schön mal Milan und Juventus abgehängt noch an den letzten Spieltagen. Was vielleicht auch eine große Rolle spielen kann bei dieser Personalie. Posch hat in Como hauptsächlich rechter Verteidiger in der Viererkette gespielt. Und auf der Position ist Como schon stabil aufgestellt. Die haben drei Spieler.
Ja.
Como, die gehen ja so ein bisschen mit diesem, wir sind die jüngste Truppe der Serie A hausieren, Ragazzi und so.
Ja.
Da mit Van der Bremt, ein Belgier, der relativ jung ist, aber mit Smolcic und Vojvoda haben sie aber auch zwei Spieler, die auch schon an der 30er-Marke grenzen. Mhm. Du hast gesagt, eventuell ziehen sie ja Posch dann doch in die Innenverteidigung, wo unter anderem Marc-Oliver Kempf, den wir aus Stuttgart und glaube Berlin kennen, oder Freiburg.
Ja, genau.
Und ich gehe mal stark davon aus, dass die Besitzerfamilie aus Indonesien, dass die eigentlich jetzt richtig investieren werden. Ja, die spielen Champions League, da wirst du noch den einen oder anderen holen. Und dann könnte das eine Chance sein für Mainz 05, dass er bleibt.
Weil die vielleicht auf größere Namen schielen, so ein bisschen.
Die gucken jetzt WM.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die natürlich nach höheren Kalibern dann Ausschau halten. Und Cesc Fabregas, der wird dann auch schon die ein oder andere Idee haben. Man darf es halt nicht vergessen, er war jetzt in dem halben Jahr, wo sie es halt geschafft haben, auch nicht dabei. Kann natürlich in den Planungen auch immer eine Rolle spielen.
Ja. Wir wissen aber auch aus der jüngeren Vergangenheit, dass diese Leihbeziehungen zu Innenverteidigern immer dazu neigen, dass einem so ein bisschen das Herz gebrochen wird als Mainz 05-Fan.
Ja.
Sepp Vandenberg, Moritz Jens. Ja.
Ja gut, bei Moritz Jens hat es mir jetzt nicht wirklich das Herz gebrochen.
Ja, bei Sepp Vandenberg war es aber schon schmerzhaft, der war schon eine Säule.
Sepp Vandenberg war wirklich ein sympathischer junger Mann, der, wobei ich nicht sagen will, dass Moritz Jens nicht sympathisch ist. Und da gehen beste Grüße an unseren Kollegen Benedikt Palm raus und er weiß auch schon warum. Nee, also die haben sich gut verstanden auf jeden Fall, die beiden in der Mixzone. Naja, aber ich finde, bei Sepp Vandenberg war es ja in dem Moment, das hat Christian Heidenold auch nochmal uns erzählt, in dem Moment, wo die Engländer einsteigen und dann waren dann Summen
das Thema
ausgerufen und dann, ich weiß nicht, für wie viel ist er gegangen? 25, 30?
Ich weiß es auch nicht
mehr. Er ist Stammspieler auf jeden Fall in Brentford.
Ja, genau.
Und nicht mehr am Bruchweg.
Ja.
Und das tat natürlich weh, klar.
Ja. Ja. Mal schauen, wie es bei Stefan Posch weitergeht und mal schauen, wie es auf der Torwartposition weitergeht. Was wir wissen, ist, dass Daniel Batz zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Robin Zentner wird als Nummer 1 wie gewohnt quasi in die neue Saison gehen. Lasse Ries nach wie vor als Backup da. Frage ist, wer wird der dritte Keeper? Holt Mainz da jemanden vielleicht aus dem eigenen Nachwuchs hoch oder bedient man sich da einer externen Lösung? Was hältst du für wahrscheinlicher?
Wahrscheinlicher ist für mich die externe, erfahrene Lösung. Am besten kann uns die Frage natürlich Stefan Kuhnert, der Torwarttrainer, beantworten. Der wird schon einen im Auge haben und der kennt natürlich auch alle Mainz 05 Torhüter, die da so gerade am Bruchweg unterwegs sind. Bei den drei U23-Keepern Maximilian Kinzig, Luke Gauer und Luis Babatz bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob sie dann wirklich als Nummer 3 in den Profikader kommen. Ich denke mal eher, dass sie neben dem natürlich gesetzten Robin Zentner, Lasse Ries wird auch bestimmt als Nummer 2 da bleiben oder als 3. Aber das sind eher Kinzig, Gauer und Babatz sind für mich Kandidaten für eine Nummer 4.
Ja.
Und dass sie eher nochmal nach einem Batz-Typ schauen. Ne?
Ja.
Ich meine, brauchen wir nichts sagen, dass er so einschlägt wie eine Bombe, das war natürlich überragend, hätte man nicht gedacht. Bei Lasse bin ich wirklich gespannt. Der hat natürlich auch eine totale Pech-Saison hinter sich. Kommt eine Phase rein, wo es gar nicht läuft. Ich habe mir gerade nochmal die 93-Minuten-Spiele von ihm rausgeschrieben. 0-4 gegen den HSV. Ransford, Königsdörfer, it is best.
Ja.
0-4 gegen Freiburg, 3-4 gegen Leverkusen, jeweils 4 Gegentore. Ey, schlimmer kannst du einen Torwart nicht erwischen. Dem wünsche ich wirklich, dass er das einfach, dass das einfach weg ist, dass er es abstreifen kann und dass er irgendwann doch nochmal zeigen kann, ob dass er Bundesliga spielen kann.
Ja.
Ja. Ich bin mir da allerdings nicht sicher, ob das bei Mainz 05 sein wird.
Ja. Ich glaube, wünschen würden wir es uns alle. Ist ein Junge von hier, wäre ihm einfach zu gönnen.
Ja.
Ja.
Aber dann eher wahrscheinlich doch die erfahrene externe Lösung. Und da gibt es immer viele Möglichkeiten, ja. Es ist ja der Torwart von St. Pauli, Nicola Avazis, mal Gerüchte halber erwähnt worden. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob der sich als zweiter oder dritter Torwart sieht.
Ja.
Ist jetzt mit Bosnien zur WM gefahren. Elfmeter hält gegen Italien, weiß ich nicht.
Ja.
Sie könnten sich in Saarbrücken bedienen, der Vertrag des dortigen Torhüters Philipp Menzel läuft aus.
Und einfach, weil es in der Vergangenheit so gut geklappt hat.
Ja, einfach, ne? Weil aber der Batzi ist dann auch schon ein anderer Typ, der hat dann schon ein bisschen mehr gesehen. Und dann hast du natürlich so immer so ein bisschen, ja, könntest du einen herholen, der schon mal hier gespielt hat, Christian Martenia, der in Nürnberg gerade noch Nummer 2 ist, der so auch so ein bisschen Verletzungspechsträhne hat. Der ist 2014 vom Bruchweg weg, ist ein gebürtiger Mainzer aus Freiweinheim und der hat ja viele Jahre die Ausbildung bei Mainz 05 genossen, den würden sie kennen. Da bin ich mir allerdings auch nicht sicher, ob er wirklich ein Bundesliga-Torwart ist. Ja.
Aber du hättest zumindest einen Routinier noch mal hinten dran, neben dem noch relativ jungen Lasse Ries, 24.
Hatte dann allerdings noch einen Vertrag, ein Jahr in Nürnberg. Vertragslos Stefan Ortega, war zuletzt bei Nottingham Forest.
Spannender Name.
Christian Heide wird gleich durchklingen und sagen, nicht unsere Gehaltsklasse. Ja, ja, stimmt.
Gut, dass du es selbst sagst, sonst hätte ich es jetzt eingeworfen.
Der teuerste Ersatztorwart der Welt bei Man City. Ja. Aber hat auch schon ein bisschen was erlebt.
Ja.
Ja, und wenn dann nochmal, wenn du so guckst, ablösefrei ist er auch nicht, aber auch ein Kind hier aus der Gegend, weil er bei dem SVW in Wiesbaden ganz früher immer gespielt hat. Alexander Schwolo, aber der hat ja gerade das Heartbreak-Finale mit den Heart of Midlothian in Schottland hinter sich.
Ja.
Ist jetzt Stammkeeper dort.
Ja.
Das wäre ja schon auch eine krasse Geschichte, wenn sie dann mal diese Celtic-Dominanz da durchbrochen hätten.
Ja.
Das war wirklich tragisch.
Ja. Aber es ist natürlich die Frage, ob der sich dann in Mainz auf die Bank setzt.
Du guckst dann, was könnte denn sein? Und ja, manchmal sind es ja einfach Spielereien. Ja, und wollen wir einfach mal den Leuten mit an den Stammtisch geben? Oder?
Ja, ihr schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch so ein paar Wünsche, wer da noch geholt werden soll. Sowohl im Tor als auch auf den anderen Positionen. Wir werden natürlich im Auge behalten, was sich rund um 1:05 in den kommenden Wochen tut. Und werden es auch berichten, aktuell auf den Nachrichtenportalen der Allgemeinen Zeitung. 05 Inside geht jetzt allerdings erstmal in eine kurze Sommerpause. Für uns ist also so gesehen auch die erste Saison jetzt rum. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und auch Zuhören jede Woche. Freut uns wirklich sehr. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr so die erste Saison mit uns fandet. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Und wer weiß, wenn jetzt der große Transferhammer nochmal kommt bei Mainz 05 oder was anderes.
Dann sehen wir uns schon wieder nächste Woche.
Großes passiert im Mainz 05-Kosmos, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, dass es noch eine kleine Sonderausgabe gibt. Falls nicht, sehen wir uns wahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli wieder. Aber auch das werdet ihr dann mitbekommen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Saison.